Heute mit Sandra Schulz im Studio einen schönen guten Abend. Wer glaubt, es besser oder schneller zu können, der solle sich melden. Das hat SPD-Chefin Andrea Nahles ihren Kritikern Ende des Jahres schon mal zugerufen. Jetzt wiederholt sie diese Aufforderung in Verbindung mit einem überraschenden Schachzug. Anfang der Woche hat sie vorgeschlagen, ihre Wiederwahl als Fraktionschefin auf die kommende Woche vorzuziehen. Der Fraktionsvorstand hat das jetzt so beschlossen. Unterstützung für Nahles kommt heute von Fraktionsvize Karl Lauterbach und dieser fromme Wunsch.
Ich würde mich freuen, wenn nächste Woche jemand kandidiert, weil es ist immer besser, dass man gegen jemanden gewinnt, als dass man ohne Gegenkandidaten gewinnt. Aber es muss jetzt gelöst werden, sodass wir zur Sacharbeit zurückkommen können.
Im Moment hat sich allerdings noch niemand aus der Deckung gewagt. Ein Gegenkandidat wird händeringend gesucht. Eine neue Personaldebatte beschäftigt die SPD, gleich unser erstes Thema. Das schwarz-rote Klimakabinett hat heute getagt und wichtige Entscheidungen wieder vertagt. Auch dazu gleich mehr. Und ein Interview dazu mit dem SPD-Umweltpolitiker Carsten Träger. Und Israel steht wohl erneut vor Neuwahlen, gerade einmal 7 Wochen nach den Parlamentswahlen. Wir schalten zu unserem Korrespondenten nach Tel Aviv. Die SPD steckt in der nächsten Personaldiskussion. Am kommenden Dienstag will sich Andrea Nahles als Chefin der SPD-Bundestagsfraktion zur Wiederwahl stellen. Ein taktischer Schritt, mit dem sie vor allem ihren Kritikern jetzt eine schnelle Reaktion abverlangt. Nahles wiederholt ihre Aufforderung, wer es besser könne, der solle Bescheid sagen und kandidieren. Bisher aber, wie gesagt, hat sich noch keiner gefunden. Frank Kapellan berichtet aus Berlin.
Ein chaotischer Tag, wieder einmal bei der SPD. Andrea Nahles kämpft um ihr politisches Überleben. Nach fast 5 Stunden heftiger Diskussion verlässt sie den Fraktionssaal wortlos. Kein Statement, kein Kommentar. Schon im Fraktionsvorstand muss sie sich zuvor verteidigen. Es wird gestritten, ob es eine gute Idee sei, ihre für September geplante Wiederwahl auf kommenden Dienstag vorzuziehen. Die Entscheidung fällt für diese Vertrauensfrage mit einigen Gegenstimmen. Dann Schlagabtausch der Abgeordneten hinter verschlossenen Türen. Doch der Unmut über die Vorsitzende ist so groß, dass sogar öffentlich ihr Rücktritt gefordert wird.
Man müsste einsehen, ob man selbst die geeignete Person ist, in der Öffentlichkeit bestimmte Themen zu vertreten. Nur weil das der Kindheitstraum von jemandem ist, Spitzenfunktionen in der SPD einzunehmen, sollte man nicht die gesamte Partei in Geiselhaft nehmen.
Florian Post aus Bayern ist schon lange bekannt als Nahles Feind. Trotzdem fragen sich mittlerweile viele, wie groß der Anteil derjenigen ist, die ähnlich denken. Ein anderer Abgeordneter mit Namen Post könnte Nahles herausfordern. Achim Post, Chef der NRW-Landesgruppe. Ich schließe nur aus, dass ich morgen frei habe, sagt das Mitglied des konservativen Seeheimer Kreises und geht lächelnd an den Journalisten vorbei. Vor seinen Bundestagskollegen redet er über Inhalte, über den Anspruch der SPD, Volkspartei zu sein. Ob er kandidiert? Kein Wort dazu. Martin Schulz, ebenfalls Nordrhein-Westfale, hat sich erklärt. Er werde nicht gegen Andrea Nahles antreten, lässt er vor der Sitzung per E-Mail wissen. Und die ebenfalls aus NRW stammende Umweltministerin Svenja Schulze stärkt der angezählten Nahles demonstrativ den Rücken.
Ich finde, dass sie einen sehr guten Job gemacht hat, dass sie sehr gut die Partei zusammenführt, dass sie Diskussionsräume schafft, dass sie an dem Profil der SPD arbeitet. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn Andrea Nahles nochmal das Vertrauen der Fraktion bekommt.
Matthias Miersch, wiederum Sprecher der Linken in der SPD-Fraktion, folgt dem Rat seines niedersächsischen Landesvorsitzenden Stefan Weil, nicht gegen Nahles zu kandidieren. Doch auch er verlässt wortlos und sichtlich abgekämpft die Bühne. Karl Lauterbach dagegen platzt der Kragen. Wie sie mit Nahles umgehen, ist nicht in Ordnung, meint der Gesundheitspolitiker.
Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es viele, die im Hintergrund auch mit der Presse sagen, Andrea Nahles sei nicht die richtige Fraktionsvorsitzende. Gleichzeitig ist aber auch niemand bereit zu kandidieren. Das finde ich persönlich feige. Daher ist es richtig, dass Andrea Nahles jetzt die Machtfrage gestellt hat. Und wenn sie nächste Woche gewinnen sollte, wovon ich ausgehe, dann muss das auch abgeräumt sein. Dann müssen wir auch zur Sacharbeit zurückkehren. So können wir nicht weitermachen.
Nahles selbst hält sich mit öffentlichen Äußerungen heute vollends zurück. Am Morgen hatte sie Carsten Schneider, ihren Geschäftsführer, ins ARD-MoMA geschickt. Mit einer klaren Botschaft.
Entweder Mut haben, selber in den Ring steigen oder Klappe halten.
Johannes Kahrs, aber Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises, soll die Kollegen vor den Folgen eines Sturzes von Andrea Nahles gewarnt haben. Den Parteivorsitz würde sie dann vermutlich auch abgeben. Die GroKo könnte vorzeitig an SPD-Personalquerelen scheitern. Alles wird gut, scherzt Karl später. Wir haben eine Kandidatin, dabei bleibt es. Doch dass sich wirklich niemand mehr aus der Deckung wagt, ist noch nicht ausgemacht. Gerüchte, wonach Nahles sogar erwogen habe, hinzuschmeißen, werden am Abend dementiert. Die erste Frau an den Spitzen der SPD will es wissen und es ihren meist männlichen Kritikern zeigen.
Über die nächste Personaldebatte bei den Sozialdemokraten berichtete Frank Capellan. Historisch schlechte Ergebnisse für CDU und SPD. Platz 2 für die Grünen bei der Europawahl, zum ersten Mal bei einer bundesweiten Wahl, vor der ungewöhnlich viele Wählerinnen und Wähler den Klimaschutz als vordringlichstes Problem benannt haben. Das hätte eine Vorlage für entschiedenes Handeln der schwarz-roten Klimakabinetts sein können. Die Betonung liegt aber auf können. Bei dem Treffen der Minister und Ministerin wurden wichtige Entscheidungen erneut vertagt. Katharina Hamberger berichtet.
Konkrete Entscheidungen blieben aus. Stattdessen gab es nach dem Treffen eine knapp einseitige Presseerklärung, deren Inhalt Regierungssprecherin Martina Fietz heute in der Regierungspressekonferenz nochmal vortrug. Die Bundesregierung bekräftige ihre Absicht sicherzustellen,
dass Deutschland die Klimaziele 2030, auf die sie sich international verpflichtet hat, auch einhält. Das bedeutet Jahr für Jahr deutliche zusätzliche CO2-Reduktion. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels sieht die Bundesregierung darin einen wesentlichen Schwerpunkt ihrer Arbeit.
So Fietz. Man habe heute in einer ersten Runde über geeignete zusätzliche Maßnahmen in allen Sektoren beraten, die wesentlich zum CO2-Ausstoß beitrügen. Das seien insbesondere die Energiewirtschaft, Gebäude, Verkehr, Industrie, Land- und Forstwirtschaft sowie die Abfallwirtschaft, heißt es in der Pressemitteilung der Bundesregierung weiter. Dass man heute zumindest über etwas reden konnte, war möglich, weil zum heutigen Treffen nun auch die Ministerien, die bislang noch keine Vorschläge gemacht hatten, ihre Pläne auf den Tisch gelegt hatten. Das hätte eigentlich schon im März passieren sollen. Allerdings hatte nur das Landwirtschaftsministerium bereits im April Maßnahmen vorgelegt. Nun gibt es auch Vorschläge aus den anderen Ressorts. So schlägt Bundesbauminister Horst Seehofer vor, dass energetische Gebäudesanierung in Zukunft steuerlich absetzbar sein soll. Die Kosten dafür bezifferte er mit rund 1 Milliarde Euro pro Jahr. Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat eine Liste mit Maßnahmen vorgelegt, durch die der CO2-Ausstoß bis 2030 um weitere 55 Millionen Tonnen reduziert werden soll. Unter anderem will er eine Weiterführung und Verdopplung der eigentlich in diesem Juni auslaufenden Kaufprämie für Elektroautos.
Auf 4.000 Euro vor allem für Fahrzeuge, die unter 30.000 Euro kosten, sodass wir also den Elektrokäfer-Effekt, so wie der Minister gesagt hat, hier erreichen, dass wir also in den Massenmarkt hineinkommen. Wir müssen die Ladeinfrastruktur aufbauen. Dazu wollen wir die Förderung auch ausweiten, haben ja auch vorgeschlagen, dass 1 Milliarde Euro zusätzlich investiert werden.
So der Sprecher des Verkehrsministeriums Ingo Strater. Klar ist, alle diese Maßnahmen werden Geld kosten. Nicht klar ist, wie viel in Summe und wie viel die Bundesregierung tatsächlich investieren will und kann. Von Seiten des Finanzministeriums hieß es dazu heute lediglich, es sei eine Vielzahl von Vorschlägen auf den Tisch gelegt worden, die weiter diskutiert würden, mit dem klaren Ziel, dass man ein wirksames und kluges Gesamtkonzept erarbeite. Einzelne Maßnahmen wolle man nun nicht herausgreifen und diskutieren, teilte das Finanzministerium mit. Im Juli will das Klimakabinett wieder zusammenkommen und laut der von der Bundesregierung verschickten Pressemitteilung über eine CO2-Bepreisung sprechen. Grundlage soll ein Gutachten sein, das derzeit erarbeitet werde. Nach wie vor ein Streitpunkt zwischen den Koalitionspartnern ist auch das Klimaschutzgesetz von Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Darin will sie regeln, wie stark Industrie, Verkehr und Landwirtschaft jeweils den Treibhausausstoß jedes Jahr senken müssen. Konkrete Maßnahmen sollen die zuständigen Ressorts jedoch selbst ausarbeiten. Schulze hatte den Entwurf für das Gesetz nun in die Ressortabstimmung gegeben, ohne auf die Freigabe vom Kanzleramt zu warten. Dort lag es laut Umweltministerium schon seit Februar und wurde nicht weiter bearbeitet. Schulze will mit diesem Schritt auch den Druck auf CDU und CSU erhöhen, hier voranzukommen. Heute sagte sie dazu:
Erstmal habe ich mich an die Geschäftsordnung gehalten. Ich habe diesen Gesetzentwurf an alle jetzt verschickt. Jetzt können sich alle damit auseinandersetzen und das wird auch im Klimakabinett noch eine Rolle spielen.
So die SPD-Ministerin. Nach wie vor stellt sich die Union bei diesem Vorhaben jedoch quer. Bis September dieses Jahres will die Bundesregierung eine Grundsatzentscheidung über Gesetze und Maßnahmen treffen und diese bis Jahresende im Kabinett verabschieden.
Über die Sitzung des Klimakabinetts heute berichtete Katharina Hamberger und ich konnte darüber vorhin mit Carsten Träger sprechen, dem umweltpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Und weil das Klimakabinett sich erneut vertagt hat, habe ich ihn zuerst gefragt, ob der Klimaschutz doch nicht so dringlich sei.
Also ich finde, dass die Bevölkerung uns am Sonntag noch den allerletzten Hinweis gegeben hat mit ihrem Wahlverhalten, dass das Thema höchste Dringlichkeit hat, aber das hätte es jetzt aus sozialdemokratischer Sicht auch nicht unbedingt gebraucht. Wir sind da sowieso schon an dem Thema dran. Wir haben ja 2015 den Klimavertrag von Paris auch federführend Frau Hendricks mitverhandelt. Also das Bewusstsein Klimaschutz ist ganz groß und wir wollen jetzt auch endlich kraftvoll handeln. Und ich würde mich freuen, wenn wir mit der Union jetzt auch endlich zu den Beschlüssen kommen, die wir uns vorgenommen haben.
Aber das Dransein aus SPD-Perspektive, das äußert sich ja jetzt im Wesentlichen darin, dass die Umweltministerin von der SPD, Svenja Schulze, dass die den anderen Ministerien gesagt hat, dass sie jetzt erstmal liefern sollen.
Das ist die Verabredung, die wir im Koalitionsvertrag gefunden haben. Wir wollen ein Klimaschutzgesetz machen. Das orientiert sich im Großen und Ganzen an den Klimaschutzplan 2050, den wir ja schon vor 3 Jahren, glaube ich, beschlossen haben. Da steht drin, welcher Bereich wie viel Beitrag zur CO2-Einsparung leisten soll. Und das wollen wir jetzt in Gesetzesform gießen. Und wir wollen das auch mit Verantwortlichkeiten unterlegen. Das heißt, wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann muss auch der jeweilige Minister dafür gerade stehen. Und es ist die Aufgabe der Umweltministerin, da sozusagen das Rahmengesetz vorzulegen. Und das hat sie getan. Das hat sie schon seit längerem übrigens getan. Und ich finde es sehr richtig, dass Svenja Schulze jetzt aufs Gaspedal drückt und sagt, jetzt ist mal Schluss mit der Zögerei, mit der Zauderei, jetzt müssen endlich die Vorschläge auf den Tisch.
Das ist ein schönes Bild, aufs Gaspedal zu treten bei dieser Diskussion, die wir jetzt im Moment führen. Jetzt hieß es heute nochmal, die Reduktionsziele für CO2 bis 2030, die werden eingehalten. Wie realistisch ist das?
Ich halte das für realistisch. Es ist leider so, dass wir die 2020-Ziele verfehlen werden. Das heißt nicht, dass nichts passiert ist, aber wir haben eben nicht so viel erreicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber bis 2030 wollen wir die erneuerbaren Energien zum Beispiel auf 65% ausbauen. Wir haben dafür auch die Sonderabschreibungen in dem erneuerbaren Energienbereich jetzt deutlich erhöht. Und wenn das endlich umgesetzt wird, dann wären wir auch wieder in der Spur. Also wir können das schaffen und wir müssen es auch schaffen.
Aber verstehen Sie, dass das jetzt den einen oder anderen vielleicht ein bisschen nervös macht? Sie hatten bis 2020 ja das Ziel, die CO2-Emissionen um 40% zu senken im Vergleich zu 1990. Geschafft sind jetzt nur 32. Was spricht denn dafür, dass es bis 2030 dann wirklich realistisch ist, die 55% zu schaffen, die ja angepeilt sind?
Da spricht eine ganze Menge dafür. Also ich verweise darauf, dass wir schon im Koalitionsvertrag uns erstens ehrlich gemacht haben. Das ist ja auch nicht immer üblich in einem Politikgeschäft. Aber wir haben das getan und dann eben auch aus der Erkenntnis daraus eine ganze Reihe von Maßnahmen diskutiert, wie wir wieder schneller werden können. Und wenn wir die Ergebnisse, die jetzt die Kohlekommission vorgelegt hat, wenn wir die 1:1 umsetzen, dafür plädiere ich, dann würden wir zum Beispiel eine ganze Reihe von Kohlekraftwerken abschalten, jetzt gleich in den nächsten Jahren. Und dann würden wir tatsächlich einen großen Schub bekommen. Das muss aber ergänzt werden durch Maßnahmen im Verkehrsbereich, durch Maßnahmen im Gebäudebereich. All die Sektoren, wo wir in den letzten Jahren nicht so richtig vom Fleck gekommen sind. Aber das war die feste Verabredung, dass wir jetzt da liefern. Und ich kann verstehen, dass das vielen Leuten zu lange dauert und mir dauert es auch zu lange. Aber wir haben uns darauf verständigt, dass bis zum Ende 2019 das Gesetz vorliegen soll. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir da auch wirklich einen großen Schritt geschafft. Es geht am Ende des Tages um einen Fahrplan, wie wir die Industriegesellschaft in unserem Land umbauen. Und das geht nun mal auch nicht leider über Nacht. Wir haben uns deswegen Ende dieses Jahres verabredet, dass wir da uns einig sein wollen, wie wir das machen. Und das ist anspruchsvoll, aber ich bin immer noch guter Dinge, dass wir das hinkriegen.
Wir haben jetzt bei der Europawahl gesehen, Sie haben es auch gerade schon gesagt, dass das Thema Klimaschutz so prägend war wie noch nie zuvor bei einer Wahl. Sagen Sie es nochmal, dass es unsere Hörer auch genauer verstehen können. Wann fängt die SPD an, das Thema ernst zu nehmen und auch ernst zu machen?
Also wir haben da schon begonnen. Die Europawahl zeigt uns, dass wir das nicht gut genug vermittelt haben. Und viele Dinge sind ja auch noch nicht sichtbar. Aber wir haben uns zum Beispiel als SPD jetzt dazu bekannt, dass wir aus der Kohle aussteigen. Und das ist natürlich für eine grüne Partei sehr einfach, das zu fordern. Und auch für die FDP ist das einfach. Aber bei der SPD, da bitte ich auch ein bisschen um Verständnis, war das ein echt großer Schritt. Das sind unsere Leute, die in den Gruben arbeiten. Das sind unsere Leute, die in den Zechen arbeiten. Und deswegen hat es da ein bisschen gedauert. Aber wir haben uns jetzt dazu durchgerungen.
Herr Träger,
wir kennen uns dazu.
Warum sind denn,
das kommt.
Herr Träger, warum sind denn die 80.000, die in der Photovoltaikbranche arbeiten, diese gestrichenen Jobs oder abgebauten Jobs, die werden jetzt immer wieder zitiert, warum sind denn das nicht Ihre Leute?
Das hat viele Ursachen. Also wenn wir so weit ins Detail gehen wollen, wir haben da keine organisierte Arbeitnehmerschaft in den erneuerbaren Energien. Und das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder mit den Gewerkschaften bespreche, aber auch mit den Verbänden der erneuerbaren Energien. Das ist nicht in der Form gewachsen, wie es zum Beispiel bei den Kohleleuten der Fall war. Und das hat historische Gründe letztendlich, aber mir liegen natürlich diese Jobs genauso am Herzen. Wir haben mittlerweile 1,5 Millionen Menschen, die in sogenannten Umwelttechnologien ihr Geld verdienen. Wenn ich zum Beispiel die Entsorgungsbranche dazu rechne, wenn ich auch Gebäude dazu rechne, das ist ein Bereich, der wachsen wird. Und da sehe ich auch volkswirtschaftlich für Deutschland große Chancen, dass wenn wir da unsere Weltmarktführerschaft ausspielen, dass das ein Exporterfolgsschlager werden kann. Da waren wir sogar schon mal besser, wenn Sie auf Photovoltaik abheben. Und ich hoffe sehr, dass wir da wieder hinkommen. Und deswegen ist Klimaschutzgesetz nicht nur Umweltschutz. Das allein wäre schon mal sensationell, aber es ist auch wirtschaftlich klug und notwendig.
Okay, jetzt ist in Ihrer Partei, in Ihrer Fraktion ohnehin im Moment eine Menge los. Wir haben jetzt über die Sache ausführlich gesprochen, müssen natürlich aber auch auf die im Moment ja auch wieder spannende Personaldebatte gucken in der SPD, in der SPD-Bundestagsfraktion. Andrea Nahles will sich nächste Woche zur Wiederwahl stellen. Wird sie Chefin bleiben?
Wir hatten heute eine lange Debatte im Fraktionsvorstand, ob denn jetzt diese Abstimmung zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und Andrea Nahles hat darum gebeten, die Vertrauensfrage zu stellen. Und wir haben mit großer Mehrheit entschieden, dass wir das am nächsten Dienstag machen werden.
Und wie ist die Antwort auf meine Frage, die ja lautete, ob Andrea Nahles dann noch Chefin bleibt? Wäre vielleicht sozusagen der erste Teil der Antwort, findet sich denn überhaupt ein Gegenkandidat?
Wenn Sie mich nach einer Einschätzung fragen, dann glaube ich, es wird einen Gegenkandidaten geben.
Wen?
Das war jetzt am Ende noch nicht klar. Und da bitte ich um Verständnis, dass ich jetzt der Sache nicht vorgreifen will. Es ist jetzt auch eine heikle Situation für meine Partei. Ich bin niemand, der interner ausplaudert und wenn sich derjenige dazu durchringt, dann wird es rechtzeitig bekannt geben. Also wir müssen ein bisschen geduldig sein. Am Dienstag wissen wir mehr.
Sagt Carsten Träger, der umweltpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
Sehr gerne. Schönen Abend noch.
Und bei der CDU hat Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer auch gerade alles andere als ruhige Tage. Von Meinungsmache im Netz hatte sie gesprochen, laut über Regeln für die digitale Welt nachgedacht, anlässlich des millionenfach geklickten Videos des YouTubers Rezo. Nicht nur Medienjournalisten erinnern jetzt daran, dass es im Frühjahr Annegret Kramp-Karrenbauer selbst war, die den Aufbau eines Newsrooms im Konrad-Adenauer-Haus angekündigt hat und beim Werkstattgespräch der CDU lobte, die Partei sei Herr über die Bilder gewesen, was natürlich mit Meinungsmache überhaupt nichts zu tun hatte. Wie erheblich der Druck ist, der sich jetzt aufgebaut hat, das erkennt man unter anderem daran, dass Angela Merkel AKK jetzt zu Hilfe eilt. Stefan Detjen fasst zusammen.
Da kann ich nur sagen, das ist Unsinn.
Das ist für Angela Merkels Verhältnisse schon eine deutliche Form des Dementis. Gestern Abend in Brüssel aber legte Merkel noch eins drauf, maximales Dementi sozusagen.
Ich habe mich in meinen vielen Jahren politischer Tätigkeit mit Unsinn auch nicht intensiv befasst, deshalb möchte ich das nicht weiter kommentieren.
Merkel weist damit Meldungen zurück. Sie sei nach den Digitaläußerungen Annegret Kramp-Karrenbauers auf Distanz zur CDU-Parteivorsitzenden gegangen, habe intern gar Zweifel an deren Fähigkeit geäußert, ihr auch im Kanzleramt nachzufolgen. Die Rückendeckung der Kanzlerin ändert indes nichts daran, dass Annegret Kramp-Karrenbauer der stürmische Wind ins Gesicht bläst. Rund 60.000 Menschen haben bis zum Mittag eine Online-Petition unterschrieben. Von Zensur, Angriff auf die Meinungsfreiheit ist da die Rede. Im Frühstücksfernsehen vertritt Marvin Neumann von der Digitalberatungs- und Produktionsagentur Objektiv die Kritik, die Annegret Kramp-Karrenbauer und der CDU seit Montag im digitalen Raum entgegenbrandet.
Artikel 5, Meinungsfreiheit, das ist gegeben und das kann man meiner Meinung nach auch nicht einfach so mal eingrenzen und auch nicht einfach mal so in Frage stellen.
Die Beteuerungen Kramp-Karrenbauers und ihrer Sprecher, die CDU-Chefin, wolle keine Meinungsäußerungen regulieren. Es gehe ihr um Regeln im Wahlkampf und Fragen der politischen Kultur, haben die Schärfe der Kritik nicht mehr abgemildert. In ihrer Pressekonferenz nach der Europawahl hatte Kramp-Karrenbauer gesagt:
Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Das ist eine sehr grundlegende Frage, über die wir uns unterhalten werden. Und zwar nicht nur wir in der CDU und mit der CDU, sondern ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen.
In der aufgeheizten Stimmungslage dürfte es der CDU-Vorsitzenden es schwerfallen, die Debatte wieder in eine Grundsatzdiskussion über Kommunikation und politische Kultur im digitalen Zeitalter zu wenden. Für Sonntagabend hat sie das Thema unter der Überschrift asymmetrische Wahlkampfführung auf die Tagesordnung einer Vorstandsklausur gesetzt. Der Begriff ist der Militärtheorie entnommen und bezeichnet dort Auseinandersetzungen zwischen ungleichen Gegnern mit unterschiedlichen Kriegsinstrumenten und Taktiken. Auch innerparteilich geht es für Kramp-Karrenbauer nicht mehr nur um politische Grundsatzfragen. Nach den Kommunikationsunfällen der vergangenen Tage werden auch Organisationsstrukturen in der Parteizentrale sowie konkrete Akteure neben der Vorsitzenden kritisiert. Kramp-Karrenbauer und ihr neuer Generalsekretär Paul Ziemiak hatten mit organisatorischen Umbauarbeiten im Adenauerhaus begonnen. Der langjährige Bundesgeschäftsführer, neben der Vorsitzenden und dem Generalsekretär eine Schlüsselfigur in der Parteizentrale, wird in Kürze den seit langem erwarteten Wechsel in ein Wirtschaftsunternehmen vollziehen. Als möglicher Nachfolger ist Kramp-Karrenbauers engster Vertrauter und Büroleiter Nico Lange im Gespräch. Auch er aber wird jetzt hinter den Kulissen für Kommunikationspannen der letzten Tage verantwortlich gemacht. Grundsatzdebatten und Personalfragen mischen sich daher bei der CDU derzeit auf verschiedenen Ebenen.
Aus unserem Hauptstadtstudio Stefan Dietjen. Die Wählerinnen und Wähler haben am Wochenende gesprochen. Nach der Europawahl geht jetzt das Ringen um die wichtigsten Jobs in Europa allerdings erst so richtig los. Das EU-Parlament will mehrheitlich einen der Spitzenkandidaten als nächsten EU-Kommissionspräsidenten sehen. Bei den Staats- und Regierungschefs teilt man diesen Wunsch nicht einhellig. Vor allem der französische Präsident Macron hat jetzt wieder laut und deutlich gesagt, dass er das ganz anders sieht. Da stehen jetzt schwierige Verhandlungen bevor und auch nach dem Treffen der Staats- und Regierungschefs gestern deutet nichts auf schnelle Lösungen hin. Paul Vorreiter berichtet.
Für Manfred Weber, den Spitzenkandidaten der stärksten Fraktion der christdemokratischen EVP, dürften sich diese Worte wie Zuckerbrot und Peitsche angefühlt haben.
There can be no automaticity. At the same time, no one can be excluded.
Es gebe keinen Automatismus zur Wahl des EU-Kommissionspräsidenten. Es dürfe aber auch kein Kandidat ausgeschlossen werden, sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach dem gestrigen Gipfel. Manfred Weber ist damit noch nicht aus dem Rennen. Doch ob sich eine qualifizierte Mehrheit im Rat und mindestens eine einfache Mehrheit im EU-Parlament auf ihn als Nachfolger von Juncker verständigt, ist unklar. Ähnlich dürfte es auch Frans Timmermans gehen, den sich die Sozialdemokraten an der Spitze der EU-Behörde wünschen, oder aber der EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager, die erst in der Wahlnacht klar für den Job die Hand gehoben hat. Donald Tusk muss nun mit beiden Institutionen sondieren, die Befindlichkeiten in den Hauptstädten mit denen im Parlament zusammenführen. Die Interessen auszubalancieren, werde Fingerspitzengefühl erfordern, auch mit Blick auf die künftigen Aufgaben in Brüssel, mahnte Kanzlerin Merkel nach dem Gipfel.
Wir brauchen eine qualifizierte Mehrheit, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht Wunden reißen bei denen, die vielleicht nicht zustimmen können, sodass uns dann die mittelfristige finanzielle Vorausschau, die wir einstimmig verabschieden müssen, nicht gelingen könnte. Das heißt also, wie wir heute pfleglich miteinander umgehen, wird für morgen entscheiden, ob wir wirklich handlungsfähig sind.
Dabei hätte es doch so einfach sein können, wenn sich die EU-Länder der Haltung der Mehrheit der Fraktionsvorsitzenden im Europaparlament angeschlossen hätten. Dann müsste der Kommissionspräsident aus dem Kreise der Spitzenkandidaten gewählt werden.
Also diese ganze Sache von Spitzenkandidat ist ja ein Scherz.
Wenn es da nicht solche Stimmen auch gäbe, wie diese hier von Luxemburgs Premier Xavier Bettel heute im ZDF.
Man soll doch aufhören zu sagen, dass die Leute jetzt in Europa, in den 28 Ländern, eine christlich-soziale Volkspartei gewählt haben, weil sie Manfred Weber zum Kommissionspräsident haben möchten. Die Leute haben in ihrem Land gewählt, wegen des Programms, wegen die Parteien, wegen die nationale Situation. Und diese Spitzenkandidaten, ich suche die noch immer bei mir auf eine Liste.
Auch andere liberale Regierungschefs, inklusive Frankreichs Präsident Macron, scheinen noch auf der Liste zu suchen. Letzterer plädierte dafür, dass die Kompetenz des Kandidaten oder der Kandidatin entscheidend sein sollte. Kopfschütteln über das Vorgehen der Liberalen bei den deutschen Christdemokraten und Sozialen im Europaparlament. SPD-Gruppenchef Jens Geier stellte in Aussicht, dass man alle Kandidaten durchfallen lassen werde, die sich nicht als Spitzenkandidaten aufgestellt haben. Wenn es Manfred Weber oder Franz Timmermans also am Ende dann doch werden sollen, dann dürfte das die großen Fraktionen einige Zugeständnisse an die kleineren Partner kosten. Sven Giegold, Spitzenkandidat von Bündnis 90 Die Grünen, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Der entscheidende Punkt ist, wir Grünen sind gestärkt aus dieser Wahl hervorgegangen und wir haben Vorstellungen, was wir im Programm einer neuen EU-Kommission verankert sehen wollen, genauso wie andere Parteien das haben. Aber für uns ist ganz klar, es geht hier nicht zuerst darum, ob es Herr Weber ist oder Herr Timmermans oder jemand anders, sondern wir reden zuerst über Inhalte.
Welche Inhalte sich durchsetzen, werden die kommenden Wochen zeigen. Bis Ende Juni soll Donald Tusk das Personalpaket vorlegen.
Aus Brüssel berichtete Paul Vorreiter und um jetzt 23 Uhr und 36 Minuten schauen wir auf weitere wichtige Themen dieses Tages im Überblick. Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Puigdemont kann sein Mandat als EU-Abgeordneter vorerst nicht antreten. Das Sicherheitspersonal des Europaparlaments verweigerte ihm den Zutritt. Oliver Neuroth.
Puigdemont wollte seine Akkreditierung als EU-Parlamentarier abholen. Sein Name und der eines anderen katalanischen Politikers seien auf der Liste der neuen EU-Abgeordneten grau markiert gewesen, sagte Puigdemont. Er habe zu hören bekommen, Spanien hätte ihn nicht als Abgeordneten bestätigt. Puigdemont sprach von Diskriminierung. Er sei von mehr als 1 Million Menschen ins Europaparlament gewählt worden und werde nicht hineingelassen. Dafür müsse das Parlament Erklärungen liefern. Die separatistische Partei des katalanischen Politikers hatte bei der Europawahl am vergangenen Sonntag 2 Mandate gewonnen. Puigdemont selbst war Spitzenkandidat. Das spanische Gesetz sieht vor, dass neue EU-Abgeordnete nach Madrid kommen und auf die Verfassung schwören müssen. Das hat Puigdemont nicht getan, weil in Spanien ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt. Betritt er spanischen Boden, wird er festgenommen. Puigdemont lebt seit 1,5 Jahren deshalb in Belgien.
Mit seinem Kampagnenbus hat Boris Johnson vor der Brexit-Abstimmung für viel Aufsehen gesorgt. Jetzt muss er sich dafür vor Gericht verantworten. Imke Köhler.
Johnson war 2016 das Gesicht der Vote Leave-Kampagne, die für den Brexit geworben hat. Auf seinen Bus hatte er in großen Lettern geschrieben: Wir schicken der EU jede Woche 350 Millionen Pfund. Lasst uns das Geld stattdessen ins Gesundheitssystem stecken. Für diesen Slogan wurde Johnson damals schon von der britischen Behörde für öffentliche Statistiken gerügt, denn der Betrag von 350 Millionen Pfund weist den Bruttobetrag aus, ohne zu berücksichtigen, wie viel Geld von der EU nach Großbritannien zurückfließt. Ein Privatmann hat Johnson für diese Aktion sogar verklagt. Mit der Zulassung der Klage muss sich Johnson nun wegen absichtlicher Irreführung der Bevölkerung verantworten. Für den konservativen Politiker kommt das Verfahren zur Unzeit, will Johnson doch Theresa May beerben und neuer Partei- und Regierungschef werden. Bisher gilt er als aussichtsreichster Kandidat, muss nun aber fürchten, dass seine Konkurrenten dieses Verfahren benutzen werden, um ihn auszuboten.
Die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung ist mit einer Verfassungsbeschwerde wegen verweigerter öffentlicher Zuschüsse gescheitert. Bernd Wolf.
Das Gericht hat die Verfassungsbeschwerde als unzulässig, nicht zur Entscheidung angenommen. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung hätte vor Anrufung des höchsten deutschen Gerichts erst vor den normalen Verwaltungsgerichten klagen müssen. Die AfD-nahe Stiftung unter Vorsitz der Ex-CDU und vertriebenen Funktionärin Erika Steinbach verlangt vom Bund global Zuschüsse zu ihrer, Zitat, gesellschaftspolitischen und demokratischen Bildungsarbeit. Für die Haushaltsjahre 2018-2019 verlangt sie, Zitat der Stiftung, sehr bescheidene, Zitat Ende, Summen von knapp 1,5 Millionen Euro. Sie wolle genauso wie die etablierten politischen Stiftungen, etwa von der CDU die Konrad-Adenauer-Stiftung, der SPD die Friedrich-Ebert- oder die Heinrich-Böll-Stiftung der Grünen, behandelt und auch zu den regelmäßigen Stiftungsgesprächen eingeladen werden. Die Kammer des Verfassungsgerichts unter Präsident Voskuhle aber entschied, das könne der eingetragene Verein Desiderius-Erasmus-Stiftung nicht verlangen. Er sei nicht wie die anderen Stiftungen am Verfassungsleben beteiligt. Er habe sich selbst in seiner Verfassungsbeschwerde von der Partei AfD deutlich abgegrenzt, sowohl rechtlich als auch organisatorisch. Vom Tisch ist die Sache noch nicht, sagen auch die Verfassungsrichter, denn die AfD selbst hat ein Organstreitverfahren beantragt. Auch das hat das Ziel, Zuschüsse für die Stiftung aus dem Staatssäckel zu bekommen.
Die EU-Kommission hat heute den Mitgliedstaaten empfohlen, die Beitrittsverhandlungen mit den Balkanländern Nordmazedonien und Albanien aufzunehmen. Holger Roman.
Kurz vor Ablauf ihrer Amtszeit unternimmt die Juncker-Kommission nun also den zweiten Versuch. Es sei an der Zeit, so Erweiterungskommissar Hahn, dass die EU ihre Versprechen einlöse und die Reformanstrengungen der Bewerber belohne. Schließlich habe Nordmazedonien inzwischen auch den leidigen Namensstreit mit Griechenland beigelegt, Albanien erfolgreich sein Justizsystem reformiert. Auch EU-Chefdiplomatin Mogherini sprach von einem wichtigen Moment und rückblickend von einem Jahr des positiven Wandels. Die Erweiterungspolitik der Union nannte sie ein geostrategisches Investment in Frieden, Stabilität, Sicherheit und Wohlstand. Letzteres wohl mit Blick auf den wachsenden Einfluss Russlands und Chinas in der Westbalkanregion. Ob und wann die Verhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien offiziell beginnen können, hängt vom einstimmigen Votum der Mitgliedstaaten ab. Im Juni sollen sich die zuständigen Minister mit der Frage befassen. Doch im Europaausschuss des Bundestages hängt die Sache derzeit fest. Eine Garantie für eine rasche Aufnahme wäre ein Ja des Rates nicht. Im Fall des jüngsten EU-Mitglieds Kroatien dauerten die Beitrittsgespräche 8 Jahre.
Heute gibt es neue Daten zum Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Mai um 7.000 auf 2,23 Millionen angestiegen. Birgit Harbrat.
Dafür gibt es 2 Gründe. Einmal macht sich die Flaute in vielen Branchen langsam bemerkbar. Die Firmen sind vorsichtig, stellen weniger neue Kräfte ein und manche entlassen sogar den ein oder anderen Mitarbeiter. Hier ist es ja vor allem die Automobilindustrie samt ihrer Zulieferer, die Probleme hat. Noch größer wirkt sich aber in den Mai-Zahlen ein Sondereffekt aus, wie es die Bundesagentur für Arbeit nennt. Die hatte einen Rüffel des Bundesrechnungshofes bekommen, weil einige nach einer Weiterbildung nicht gleich wieder in der Statistik auftauchen. Das wurde jetzt korrigiert. Auch darum ein Anstieg der Arbeitslosenzahl im Mai. Und wenn man auf die Unterbeschäftigten blickt, also die, die in einer Maßnahme stecken und nicht mitgezählt werden, dann ergibt sich auch dort ein Mehr an Gemeldeten. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg weiter auf 45,11 Millionen.
Und wir bleiben bei der Wirtschaft und gehen weiter zu den Börsen. Jan Plate im ARD-Börsenstudio beginnt mit dem Blick nach Südeuropa.
Italien ist im Moment ein wichtiges Stichwort an den Börsen. Beim Medienunternehmen Pro7Sat1 hat sich Mediaset, der Medienkonzern des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi, knapp 10% der Anteile gesichert. Daraufhin haben Pro7Sat1 Aktien in der Spitze fast 10% zugelegt, aber nur mit einem Plus von 1,5% geschlossen. Vielmehr beschäftigt Anleger das Land Italien. Der Haushaltsstreit der EU mit Italien nimmt wieder Fahrt auf. Italien ist es wegen seiner lahmenden Konjunktur nicht gelungen, seinen Schuldenberg von 130% der jährlichen Wirtschaftsleistung zu senken. Die EU-Kommission hat die Regierung in Rom aufgefordert, bis Freitag zu erklären, weshalb sie in dieser Frage nicht vorankomme. Die Europäische Zentralbank hat in ihrem halbjährlichen Stabilitätsbericht insbesondere auf die Schuldenprobleme Italiens hingewiesen. Das macht Anleger vorsichtig. An den Finanzmärkten sind deutsche Staatsanleihen gefragt. Der deutsche Aktienindex DAX hat 1,5% verloren auf 11.838 Punkte. Dazu droht China, den USA den Export sogenannter seltener Erden zu beschränken. Seltene Erden sind heiß begehrte Rohstoffe und sehr wichtig, um Mobiltelefone oder andere Elektronikgeräte herzustellen. Das bringt Technologiewerte unter Druck. Aktien des deutschen Chipherstellers Infineon haben fast 2% nachgegeben.
Und noch der Blick zur New Yorker Wall Street. Der Dow Jones fiel um 0,87% auf 25.126 Punkte. Israel steht vor den zweiten vorgezogenen Parlamentswahlen innerhalb eines Jahres. Gerade mal 7 Wochen nach der letzten Wahl hat das Parlament sich am Abend aufgelöst. Benjamin Hammer in Tel Aviv. Warum?
2 Gründe gibt es. Der erste, Benjamin Netanyahu, der Premierminister, hat es nicht geschafft, 7 Wochen nach den letzten Wahlen eine neue Regierung zu bilden. Da ist heute Nacht eine Frist ausgelaufen. Er hat es nicht geschafft, 2 Streitparteien zusammenzubringen. Die säkulare Partei Unser Haus Israel von Avigdor Lieberman und 2 ultraorthodoxe Parteien. Da gab es Streit um die Frage, ob ultraorthodoxe Juden zum Armeedienst verpflichtet werden können. Das ist der eine Aspekt des heutigen Abends, der noch viel wichtigere, es hätte trotz allem keine Neuwahl geben müssen. Israels Demokratie hätte weiterhin Instrumente gehabt, eine neue Regierung zu bilden. Dann hätte nämlich der israelische Präsident morgen früh sich auf die Suche nach einem anderen Kandidaten machen können für einen neuen Versuch, für eine Regierungsbildung. Aber das wollte Netanyahu auf jeden Fall verhindern, dass eben ein anderer Kandidat nun einen Versuch bekommt. Und deshalb hat seine Partei das Parlament aufgerufen, für die Auflösung zu stimmen. Das ist geschehen. 74 Abgeordnete haben dafür gestimmt, nur 45 dagegen. Und jetzt wird wohl Mitte September wieder gewählt.
Dieser mögliche Kandidat wäre ja sicherlich Benny Gantz gewesen. Muss er sich das jetzt so gefallen lassen?
Er muss sich das gefallen lassen, alle müssen sich das gefallen lassen, auch der israelische Präsident, der dem Likud von Netanyahu angehört, der hatte heute Nachmittag nochmal ganz deutlich gemacht und gesagt, er werde alles versuchen, dass er das verhindert mit den Neuwahlen. Er hatte die Instrumente jetzt, da die Knesset aufgelöst ist, hat auch der Präsident diese Instrumente nicht mehr und auch Benny Gantz wird jetzt wieder in den Wahlkampf gehen.
Und welche Ausgangslage ergibt das jetzt alles in allem für die Wahlen, die ja jetzt für September geplant sind?
Also die politischen Schlammschlachten, die gehen jetzt schon wieder los. Netanyahu hat gerade Avigdor Lieberman beschuldigt, für die Misere verantwortlich zu sein. Er hat ihn einen Linken genannt. Das macht Netanyahu häufig mit politischen Gegnern. Da mussten die Journalisten in Jerusalem lachen, weil Lieberman nun wirklich politisch rechts steht. Es wird ein hitziger Wahlkampf. Die spannendste Frage wohl, werden die Wähler Netanyahu für dieses Manöver abstrafen oder ihm weiterhin die Treue halten, trotz ja auch der Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu. Ja, und dann wird dieses Thema bald auf internationale Bühne kommen. Die Auswirkungen sind jetzt schon zu sehen, denn ausgerechnet heute Nacht ist der Schwiegersohn des US-Präsidenten, Jared Kushner, in Israel gelandet und er wollte eigentlich über den angeblichen Friedensplan der US-Regierung reden für den Nahen Osten. Der soll bald vorgelegt werden. Aber jetzt fragen sich alle, geht das überhaupt ohne neue israelische Regierung? Und da sehen wir, dass da sehr viele Pläne auf einmal durcheinander kommen und hier in Israel und auch in der Nahostpolitik gerade sehr viel Unruhe reinkommt.
Das heißt, Sie sehen da einen Zustand der politischen Lähmung?
Das ist definitiv so. Und wenn wir uns anschauen, dass eigentlich im Herbst ja hätte erst gewählt werden sollen. Sie haben es ja angesprochen, dass das jetzt die 2. vorgezogenen Wahlen sind. Dann schauen die Wähler natürlich immer auch darauf, warum geschieht das? Und ich sehe in der israelischen Öffentlichkeit schon eine zunehmende Tendenz, dass man Machtkalkulationen Netanyahu, aber auch Lieberman vorwirft und sagt, die wahren Probleme in unserem Land werden nicht gelöst. Beispielsweise die soziale Frage, ein großes Arm-Reich-Gefälle, ja, und vom Nahostkonflikt, vom Konflikt mit den Palästinensern, dass den einer anpackt, dass es da Lösungen geben könnte, davon sind wir ohnehin weit entfernt. Und über diesen Friedensplan von Trump, das könnte so kommen, dass es wirklich bis September keinen großen Fortschritt gibt.
Israel steht jetzt schon wieder vor Neuwahlen. Erste Einschätzungen waren das aus Tel Aviv von unserem Korrespondenten Benjamin Hammer. Von einer vollständigen Entlastung hatte schnell US-Präsident Donald Trump gesprochen, als US-Justizminister Barr dem Kongress eine erste Zusammenfassung des Abschlussberichts von Sonderermittler Mueller zusandte. Mueller war ja der Frage nachgegangen, ob es illegale Verbindungen des Wahlkampfteams von Donald Trump nach Russland gegeben habe. Vor allem die oppositionellen Demokraten wollten und wollen an diese Entlastung nicht recht glauben. Heute äußerte sich Mueller erstmals öffentlich und was er sagt, das kann man nur schwer als Freispruch interpretieren. Thilo Kössler aus Washington.
Die erste und letzte öffentliche Erklärung von Sonderermittler Robert Mueller zum Bericht über die Russland-Affäre war genau 10 Minuten lang. und führte zu erwartbaren Reaktionen. Donald Trump twitterte, nichts Neues, nichts habe sich verändert, der Fall sei abgeschlossen. Das Weiße Haus teilte mit, keine Geheimabsprachen, keine Verschwörung und eine klare Ansage des Justizministeriums, keine Behinderung der Justiz. Der Demokrat Jerry Nadler, Vorsitzender des Justizausschusses im Repräsentantenhaus, kam zu einer ganz anderen Einschätzung. Der Sonderermittler habe klargestellt, dass Donald Trump ein Lügner sei, wenn er behaupte, es habe keine Behinderung der Justiz gegeben.
The special counsel has clearly demonstrated that President Trump is lying.
Dabei hatte Sonderermittler Robert Mueller, der sein Amt aufgibt und in den Ruhestand zurückkehrt, in der Substanz gar keine neuen Erkenntnisse geliefert. Mueller schilderte das Ausmaß, die Relevanz, die Aufgaben und Ziele seiner Untersuchung, aber auch deren Grenzen. Die Ermittlungen hatten ihren Anfang genommen, nachdem Russland nachgewiesen worden war, sich mit Cyberangriffen in den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf von 2016 eingemischt zu haben. Kein Amerikaner könne sich diesem Faktum mehr verschließen, stellte Mueller klar.
And that allegation deserves the attention of every American.
In der Tat hätten aber die Beweise nicht ausgereicht, um trotz der vielfältigen Kontakte des Trump-Teams mit russischen Gewehrsleuten tatsächlich strafbare Absprachen oder gar eine Verschwörung nachzuweisen. Indes wollte Mueller den Präsidenten nicht von dem Vorwurf freisprechen, die Justiz bei ihren Ermittlungen behindert zu haben. Mueller benutzte diese Formulierung. Wenn man zu der Überzeugung gekommen wäre, dass der Präsident kein Verbrechen begangen habe, dann hätte man das genauso in dem Bericht festgehalten.
If we had had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so.
Indes habe er keine Handhabe gehabt, den Präsidenten wegen einer Straftat zu belangen, denn ein amtierender Präsident könne nicht angeklagt werden, sagte Mueller.
A president cannot be charged with a federal crime while he is in office.
Mueller betonte, es seien andere Instanzen und Verfahren außerhalb der Justiz gefordert, um einen amtierenden Präsidenten wegen Fehlverhaltens zur Rechenschaft zu ziehen. Dazu ist laut US-Verfassung einzig und allein der Kongress berechtigt und er werde dieser Aufgabe nachkommen, kündigte Jerry Nadler an.
It falls to Congress to respond to the crimes, lies and other wrongdoing of President Trump. We will do so.
Allerdings ließ Nadler offen, ob die Demokraten nun den Sonderermittler per Strafandrohung vorladen werden, nachdem Mueller angekündigt hatte, dort nicht aussagen zu wollen. Auch der Frage nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten wich Nadler aus. Alle Optionen lägen auf dem Tisch, nichts sei ausgeschlossen, erklärte Nadler lediglich.
With respect to impeachment question, at this point all options are on the table and nothing should be ruled out.
Angesichts der zunehmenden Versuche Donald Trumps, den Kongress zu sabotieren und jegliche Zusammenarbeit bei dessen Ermittlungen zu verweigern, wächst bei den Demokraten der Druck in Richtung Impeachment. Doch die demokratische Mehrheitsführerin im Haus, Nancy Pelosi, rät aus politischen Gründen von der Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens ab. Der Fall müsse für das amerikanische Volk erst so klar sein, dass ein Impeachment-Verfahren geradezu zwingend erforderlich werde.
The case has to be very compelling to the American people.
Aus Washington berichtete Thilo Kössler. Bewegte Zeiten sind das ja in Österreich. Fast jeden Tag eine neue Wende in der politischen Krise nach dem Strache-Video, dem Koalitionsbruch und dem Kurzsturz. Auch heute war es ein emotionaler Tag in Wien, allerdings fernab der Politik. Bei der Trauerfeier im Stephansdom verabschiedeten sich tausende Fans und Freunde von Niki Lauda.
Die Glocken des Stephansdoms läuten, vor der Kirche warten tausende Menschen im Regen, die alle Niki Lauda noch die letzte Ehre erweisen wollen. In der Mitte der Kirche steht der schlichte Sarg, darauf der rote Rennfahrerhelm und ein Lorbeerkranz. Dompfarrer Toni Faber.
Wir nehmen alle Abschied hier im Dom von allem, von unserem Niki Lauda. Seine sterblichen Überreste haben wir im Sarg aufgebahrt im Zentrum des Domes. Mit dem Lorbeerkranz, dem Siegeskranz, mit dem Rennfahrerhelm von euch.
Unzählige Menschen sind gekommen, um noch einmal Abschied nehmen zu können von der österreichischen Rennfahrerlegende Niki Lauda. Geduldig harren sie in der nicht enden wollenden Schlange aus, zum Teil im Ferrari-Dress oder in der Lauda-Ehrmontur. Sie alle wollen noch einmal einen Blick werfen auf den Sarg und das Foto ihres großen Vorbilds.
Weil das noch ein richtiges Idol von Österreich ist. Und dafür bin ich da hergegangen. Aber wirklich ein toller Mensch.
Er hat so viel für Österreich getan, das ist ein Wahnsinn, wirklich wahr. Er war ein super Mensch. Die ganzen Siege, die er gemacht hat, er hat sogar sein Leben riskiert für das alles. Ne?
Er war ein harter, aber ein weiches Herz. Also sehr zugänglich, sehr, sehr nett.
Zum Requiem am Nachmittag kamen 300 Ehrengäste in den Stephansdom, darunter auch zahlreiche Prominente aus dem In- und Ausland. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte Lauda in seiner Ansprache als großen Österreicher. Abschied nehmen ist immer schmerzvoll. Der Abschied von Niki Lauda tut besonders weh, so Van der Bellen wörtlich. Kameras und Mikrofone waren bei der Trauerfeier nicht zugelassen. Ex-Formel-1-Rennfahrer Gerhard Berger, der Schauspieler Arnold Schwarzenegger und Ex-Kanzler Sebastian Kurz hoben bei der Trauerfeier Laudas Mut, seine Stärke, seine Willenskraft und seine schonungslose Ehrlichkeit hervor. Auch die Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, Jackie Stewart und Nico Rosberg erwiesen ihm die letzte Ehre. Für sie, wie die Fans, bleibt der Österreicher eine Rennsportlegende.
Niki Lauda war natürlich eine Persönlichkeit und ich bin extra aus Deutschland gekommen. Ja, es war ein ganz großer im Motorsport und es war mir eine Ehre jetzt, einfach hier zu sein, um ihn nochmal hier zu sehen.
Ich finde es toll, was er alles durchgemacht hat und trotzdem so eine gute Einstellung noch immer behält.
Die Beisetzung Laudas fand am Nachmittag im engsten Familienkreis statt. Der dreifache Formel-1-Weltmeister wird in seinem geliebten Rennanzug beerdigt. Das Angebot der Stadt Wien für ein Ehrengrab auf dem Zentralfriedhof hatte die Familie abgelehnt. Trotzdem werden Fans und Bewunderer ihren Niki Nationale noch lange im Gedächtnis behalten.
Rupert Waldmüller über den Abschied von Niki Lauda und wir machen weiter mit der Presseschau heute Abend mit Dietmar Reiche.
Nach den schweren Wahlniederlagen ist in der SPD eine Personaldebatte entbrannt. Zur Partei- und Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles schreiben die Lübecker Nachrichten. Sie hat sträflich unterschätzt, wie groß der Frust über und der Widerstand gegen sie inzwischen sind. Nahles hat sich verkalkuliert einen schweren Fehler begangen. Womöglich ihren letzten, es sind ihre bisweilen arg verunglückten öffentlichen Auftritte. Zuletzt beim Wahlkampffinale in Bremen, die Gegner in der SPD-Fraktion nicht mehr ertragen. Selbst Wohlwollende haben wenig Verständnis dafür, dass sich eine Frau, die nach innen so hart und diszipliniert arbeitet, nach außen so wenig im Griff hat. Die Verhandlungen über die Neubesetzung wichtiger Spitzenämter in der EU kommentiert das Straubinger Tagblatt. Gebetsmühlenartig wird immer wieder das Demokratiedefizit der Europäischen Union beklagt und das zu Recht. Das Spitzenkandidatenmodell ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt, um dieses Defizit abzubauen. Die Abgeordneten im Europaparlament sollten daran festhalten und alle anderen Kandidaten, die ihnen von den Chefs vorgeschlagen werden, einfach durchfallen lassen. Sie bilden schließlich das einzige direkt gewählte Organ der EU und an dem kann keiner vorbeiregieren, auch Emmanuel Macron. Der Kölner Stadtanzeiger meint, Bundeskanzlerin Merkel hat in dem Poker um die EU-Posten schon jetzt die schlechteren Karten. Wenn sie versuchen sollte, Weber durchzusetzen, riskiert sie einen offenen Konflikt mit Macron.
Die Presseschau heute Abend mit Dietmar Reiche hier im Deutschlandfunk. Geht's jetzt nach den Nachrichten gleich weiter mit Fazit. Und das war das Journal vor Mitternacht. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Im Studio war Sandra Schulz.